Die Königin kommt mal wieder heim. Das hat sie öfters gemacht. Silvia von Schweden hat ihre Heimat in der Nähe von Heidelberg immer mal wieder besucht. Immer wieder, wenn sie unterwegs waren, ist sie vorbeigekommen. So war es auch im Sommer 2011. Diesmal war sogar ihr Mann dabei, König Carl Gustav von Schweden. Und die beiden wollen abends essen gehen in Ladenburg, einem kleinen Dörfle, Städtle neben bei Heidelberg. Und sie kommen zum Gasthaus zum Güldenen Stern. Und normalerweise werden sie als Könige, als Königspaar natürlich ganz zuvorkommend bedient. Manchmal rollt man ihnen einen besonderen Teppich aus oder manchmal gibt's einfach auch Bedienungen, die einen Knicks vor ihnen machen. Anders an diesem Abend in Ladenburg. Denn da werden sie von der Wirtin einfach so abgewiesen, fortgeschickt. Sie hat keinen Platz, sagt sie nämlich, weil sie gerade viel zu viel zu tun hat und da ist noch eine Hochzeitsgesellschaft da und da hat sie keinen Platz mehr für sie. Und deshalb schickt sie das verdutzte Paar einfach weiter zu der Pizzeria nebendran. Da Vinci heißt die, da können sie doch hingehen. Und das tun die beiden dann auch ganz artig. Und der Inhaber dort, der freut sich, denn der erkennt die beiden nämlich. Natürlich bietet er den beiden einen Tisch an, gar keine Frage. Carl Gustav bestellt eine Pizza Rucola und trinkt dazu ein Bier. Silvia erfreut sich an einer Pizza Fungi und war mit Mineralwasser zufrieden. Das Königspaar und seine Bodyguards haben dann auch getrennt voneinander bezahlt. Man kann ja auch angucken, wie das da ausgesehen hat. Ich zeige es euch mal geschwind, wie sie da an der Pizzeria sitzen. Da hat man natürlich ein Bild aufgenommen von der Presse, gar keine Frage. Die haben getrennt voneinander dann bezahlt und sind weitergegangen. Und als man später im Güldenen Stern gemerkt hat, wen man da weggeschickt hat, war das natürlich peinlich. Die Inhaber, die Frau, die Wirtin, die sie weggeschickt hat und ihr Mann, die haben befürchtet, dass sie jetzt die Deppen von Ladenburg wären. So haben sie es auch gesagt. Ein Königspaar abblitzen lassen, das muss man erst mal bringen. Allerdings war es ja keine Absicht, es war unabsichtlich. Die Wirtin hat dann auch gesagt, naja, sie liest halt nicht den ganzen Tag Illustrierte. Dafür hat sie gar keine Zeit. Und außerdem sagt sie, mit Schärpe und Krone, da hätte ich die beiden vielleicht erkannt oder sicher erkannt. Woran erkennt man einen König? Na logisch, an der Krone erkennt man einen König, ist doch gar keine Frage. Kinder malen, wenn sie einen König malen, natürlich einen mit Krone. An was denn sonst? Hätte Carl Gustav damals seine Krone getragen in Ladenburg, dann hätte die Wirtin ihn sicherlich erkannt oder vielleicht selbst, wenn sie ihn nicht gekannt hätte, wäre sie zumindest auf die Idee gekommen, wer das sein könnte oder ins Nachdenken kommen. Ohne Krone ist so ein König gar nicht so ohne weiteres zu erkennen. Da kann es passieren, dass man ihn aus Versehen wegschickt. Woran erkennt man, dass Jesus König ist? Matthäus 27 erzählt uns davon. Wir lesen mal die Verse 27 bis 31. Da steht: Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit sich in das Prätorium und versammelten um ihn die ganze Kohorte und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie auf sein Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihm und sprachen, gegrüßet seist du, der Judenkönig. Und spien ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit auf sein Haupt. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Woran erkennt man den König Jesus? Am Purpurmantel vielleicht, am Zepter, auch wenn es nur ein Rohr ist, auf jeden Fall aber an der Krone, gar keine Frage. Wir schauen heute auf diese Krone, auf den Gegenstand in der Passionsgeschichte, der vielleicht mit der bekannteste ist, weil er auf ganz vielen Bildern von der Passionszeit ja mit drauf ist, weil er bei ganz vielen Darstellungen von Jesus am Kreuz natürlich auch noch auf dem Kopf von Jesus ist, weil man in dieser Geschichte, die wir gerade gelesen haben, da wird ja erzählt, dass man ihm den Mantel wieder auszieht und so, den Zepter hat man ihm wieder abgenommen, aber steht nichts davon da, dass man ihm die Krone wieder ausgezogen hat. Und deshalb wird es ganz oft dargestellt, dass Jesus auch am Kreuz noch diese Dornenkrone trägt. Wir schauen heute erst auf die Krone selber, was die Krone uns zu sagen hat, und dann gucken wir von der Krone aus auf uns, was wir da für uns entdecken können. Auf die Krone schauen, das ist was ganz Wichtiges. Jesus ist ja schon vor dieser Krönungszeremonie durch die Soldaten König. Er wird ja dadurch nicht erst König, er ist schon vorher König. Und in der Passionserzählung, da gibt's ganz viele Dinge, die uns darauf hinweisen, dass er König ist. Er zieht zwar nicht auf einem Pferd, aber immerhin auf einem Esel ein, unter Hosianna rufen und Jubel in die Stadt, wie ein König eben eingezogen ist. Oder, das ist ja das, was Palmsonntag heute ausmacht. Oder dann beim Verhör, da fragt ihn der Pilatus ja sogar, bist du der Judenkönig? Und Jesus antwortet, du sagst es. du sagst es, Pilatus. Er ist quasi als König ernannt worden von Pilatus. Und der hat es dann auch noch öffentlich ausgerufen, als er Jesus hinstellt vor die Juden in seinem Hof, sagt er im Matthäus-Evangelium, seht euren König. Und er wird sogar noch allen anderen auch noch bekannt geben, nämlich in allen drei damals großen Weltsprachen, Hebräisch, Griechisch, Latein, lässt es auf diese Tafel schreiben, von der wir ja auch schon gehört haben. Inri steht da drauf, Inri, Jesus Nazarenus, Rex Judaioi, Jesus von Nazareth, König der Juden. Das soll jeder erkennen können und so wird er der Welt als König präsentiert. Und so wie ein König einen Thron besteigt, so wird Jesus als König erhöht, aber ans Kreuz. Das ist sein Thron. Zugegeben, manches ist natürlich nicht ganz so wie jetzt bei einem weltlichen König. Ja, bei Jesus ist es vielleicht ein klein bisschen dürftiger alles. Aber trotzdem kann man beim Lesen von den Evangelien eigentlich nicht übersehen, dass Jesus König ist. Er ist halt ein anderer König und er ist eben kein weltlicher König. Sein Reich ist nicht von dieser Welt, das sagt er ja selber auch. Und weil sein Reich nicht von dieser Welt ist, deshalb muss man auch ein bisschen genauer hingucken. Deshalb kann es auch sein, dass er als König nicht diese Rolle einnimmt, die andere Könige haben, dass er auch nicht sich mit einer goldenen Krone schmückt. Vielleicht wirkt manches am König Jesus viel zu klein, viel zu unbedeutend, viel zu normal, vielleicht fast schon so normal wie du und ich, zu wenig prunkvoll auf jeden Fall. Vielleicht erkennt man ihn deshalb nicht, weil man ein anderes Bild von dem König hat. Es kann einem so gehen wie der Wirtin in Ladenburg, dass man den König nicht erkennt, weil er halt in Zivil unterwegs ist und dass man ihn deshalb wegschickt. Die Passionsberichte, die wollen uns aber zeigen, dass es der König ist. Und deshalb beschreiben sie das ja so ausführlich mit all den Sachen, die ich euch gerade schon aufgezählt habe, damit wir ihn nicht abweisen, damit wir ihn erkennen als König, damit wir ihn nicht übersehen und wieder wegschicken aus Versehen. Man kann ihn in ganz vielen Dingen, im Purpurmantel, im Zepter und so schon als König erkennen, aber spätestens durch die Dornenkrone, da muss man ihn doch als König erkennen, weil da wird er ja als König sogar bezeichnet und extra, die setzt man ihm extra auf, um ihn als König darzustellen. Natürlich, die Soldaten haben das nicht deshalb gemacht. Die Soldaten wollten ihn verspotten. Sie haben ihn lächerlich machen wollen mit dieser Krone. Sie haben ihn aussehen lassen wollen wie eine erbärmliche Imitation von einem König. Ein billiger Abklatsch von einem König. Sie spucken ihn ja sogar an. Das hätten sie mit einem normalen König damals nie im Leben gemacht. Das hätten sie sich nicht getraut. Aber diesen König, der da vor ihnen sitzt, den spucken sie an. Und das war schon im Vor-Corona-Zeit. Also ganz ohne Übertragungsgefahr durch die Spucke war das schon eine Gemeinheit. Das ist mindestens genauso hässlich gewesen, wie das, was Leute heutzutage machen, wenn sie ihre Verachtung für andere damit ausdrücken, dass sie sie anspucken. Ein machtloser, möchtegern König, so stellen sie Jesus hin und so behandeln sie ihn auch wie einen machtlosen König. Aber die römischen Soldaten haben in dem Moment gar keine Ahnung, was da eigentlich passiert, wie viel Wahrheit in dem steckt, was sie da gerade machen. Sie flechten eine Krone und krönen, ohne dass sie ihn erkennen, den König aller Könige. Den Herrscher über ein Reich, das so viel größer ist als das römische Reich und so viel größer als alle weltlichen Reiche zusammen. Und obwohl es eine Spottkrone ist, ist sie ein Hinweis für uns auf den König. Ich finde Bibellesen deshalb manchmal spannend, weil man da manchmal mehr entdeckt als die Leute, die es damals selber erlebt haben. Wir sehen in diesem Bericht vom König Jesus mehr als die Soldaten damals, die direkt dabei waren, vor denen er gesessen ist. Und das ist beim Bibellesen oft so, dass man aus dieser Distanz manchmal nochmal mehr sieht als die Leute, die es direkt vor Ort dabei waren. Die Bibel ist manchmal für mich so ein bisschen wie so ein Röntgengerät. Sie liefert uns den Blick auf eine tiefer liegende Wahrheit. Wir sehen dann manchmal mehr, was da mehr dahinter liegt, als andere, die es vielleicht vor Ort live erlebt haben. Und so ist es auch bei dieser Krone. Wir sehen in der Dornenkrone als Bibelleser viel mehr als nur ein Spottgerät. Wir sehen durch diese Krone den König Jesus. Wir begreifen deshalb, dass Jesus König ist und dass es deshalb eigentlich unangebracht und eigentlich sogar peinlich ist, wenn man ihn abweist, wenn er vor uns kommt, wenn er im Restaurant meines Lebens einen Platz möchte. Weil genau die Bibel uns genau das zeigen will. Sie will uns Jesus als König zu erkennen geben. Das ist das Anliegen der Passionsberichte. Deshalb beschreiben sie ihn so ausführlich als König. Und das ist eben auch ein Grund, warum die Dornenkrone so wichtig ist. Weil man durch sie den König entdecken kann. Ich hoffe es, dass wer auf die Dornenkrone sieht, den König entdeckt. Dazu ist sie da. Und das ist eine wichtige Sache von dieser Krone, dass man dadurch den König erkennen kann. Und einen zweiten Hinweis von dieser Krone, der auch wichtig ist, ist das, wenn man genau hinguckt, dass es eben keine normale Krone ist. Es ist eine Krone mit Dornen drauf. Warum erzählt uns die Bibel von den Dornen? Erzählt sie uns das, dass wir vielleicht zusammenzucken, wenn wir das lesen, weil wir den Schmerz so ein bisschen nachfühlen, den Jesus ausgehalten hat? Vielleicht schon, ja, kann mir vorstellen. Und jeder, der schon mal aus Versehen in Dornen reingelangt hat, und ich bin sicher, viele von euch haben schon mal in eine Dorne reingelangt, aus Versehen, der kann es nachvollziehen, wie weh das getan haben muss, dass Jesus eine Krone mit Dornen auf dem Kopf gedrückt bekommt. Man weiß gar nicht ganz genau, was es für eine Krone war. Die Forscher sind sich gar nicht einig, welche Dornen das waren. Manche sagen, ja, es waren so eine Art dornige Disteln. Das wäre dann mehr so ein Kraut gewesen, wo man so einen Kranz draus gebunden hätte. Da wäre der Schmerz gar nicht so groß gewesen. Aber es wäre natürlich als Spottkrone auch nicht so wirklich geeignet, weil es gar nichts wirklich ausmacht, weil es dann tatsächlich fast wie ein richtiger Kranz von einem König oder einem Kaiser aussieht oder einem Cäsar. Deshalb sagen andere Forscher, naja, vielleicht war es dann doch dieser syrische Christusdorn, der hat längere Dornen, längere Spitzen hat er. Da wäre schon das Flechten von der Krone wahrscheinlich schmerzhaft gewesen, erst recht für denjenigen, der es dann eben tragen muss, der es auf den Kopf gepresst bekommt. Vielleicht bist du so ähnlich wie hier, bei diesen, naja, es tut vielleicht auch weh, ich lasse es, glaube ich, lieber. Diese Stacheln, die da dran sind. Aber ich glaube, es geht nicht nur drum, die Bibel erzählt uns nicht nur von den Dornen wegen dem Schmerz und wegen den Stacheln, sondern es gibt noch eine andere, eine biblisch-theologische Aussage, die in den Dornen drin steckt. Und dazu ist es gut, wenn man ein bisschen in der Bibel zurückblättert, da findet man nämlich schon ganz am Anfang der Bibel, im 1. Mose 3, im 3. Kapitel, finden wir die Geschichte vom Sündenfall. Da sind Adam und Eva ungehorsam geworden. Sie haben sich von Gott abgewendet, sie wollten selber sein wie Gott. Und eine Konsequenz ihrer Abwendung von Gott war, dass Gott ihnen Folgendes gesagt hat. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Dornen sind die Konsequenz der Sünde, die Folgen von der Abwendung von Gott. So ist es in der Geschichte vom Sündenfall. Und es kommt auch später in der Bibel immer wieder vor, bei Jesaja zum Beispiel, der sagt ganz oft, dass Dornen und Disteln wuchern in dem Land. Das ist ein Zeichen dafür, dass man sich von Gott abgewandt hat und dass man sich wieder ihm hinwenden soll. Oder bei Micha kommt es auch vor, Micha 7, da spricht er über die Reichen im Land und über die Geschäftigen und über die Richter, die nur an sich selber denken und sagt dann, der Beste unter ihnen ist wie ein Dornenstrauch und der Redlichste ist schlimmer wie eine Dornenhecke. Sünde hat Folgen. Und Sünde hat Folgen, die wehtun. Das erleben wir vielleicht manchmal auch in unserem Leben, wenn wir Sachen falsch machen, wenn wir uns versündigen, dass es dann wehtun kann, für uns oder für andere. Folgen der Sünde sind dornig, sind hart, sind schmerzhaft. Und jetzt setzt mir Jesus diese Krone mit Dornen auf. Und darin sehen wir, den Sündlosen trifft die Konsequenz der Sünde. Er lässt sich es aufdrücken. Nicht seine Sünde, sondern unsere Sünde ist der Grund für die Dornen in dieser Krone. Da, wo wir uns von Gott abkapseln wollen, da, wo wir meinen, wir brauchen Gott doch gar nicht, wir sind doch selber uns genug, wir können uns auf uns selber schauen, da, wo wir uns versündigen, da ist das, die Konsequenz, das Spitzige, das Schmerzliche, was Gott verletzt. Es ist nicht einfach egal, was wir tun, sondern manches was von dem, was wir tun, das verletzt Gott. Als sündiger Mensch habe ich die Dornen an der Krone Jesu zu verantworten. Ich habe das getan, was Jesus wehtut. Und er setzt sich dem aus, was ich getan habe. Er lässt sich die Krone aufsetzen, die zeigt, was er für ein König ist, nämlich einer, der die Folgen meiner Ablehnung Gott gegenüber trägt, der die Folgen trägt für den Schmerz, den ich bei Gott ausgelöst habe. Das ist sein Königtum. So ein König ist Jesus, ein König, der für uns diese Krone aufgesetzt hat, die mit Dornen gespickte Krone, der uns dient, indem er diese Krone trägt. Und damit sind wir dann auch schon beim zweiten Teil, dass wir von der Krone auf uns schauen. Das sagt nämlich was über uns, diese Krone. Das, was wir tun, auch das, was wir eben nicht Gutes tun, wo wir uns Gott gegenüber versündigen, das spielt eine Rolle für das Reich Gottes. Was unsere Sünde nach sich zieht, was wir verfolgen, damit auslösen, wo wir einander verletzen oder vielleicht auch Gott sticheln oder ihm sogar das Herz brechen, ja sogar wenn man ganz brutal gegen Gott vorgeht, alles das müssen wir nicht selber tragen. Alle diese Stiche unserer Schuld, alle diese Schmerzen, die daraus kommen, trägt unser König für uns. Das ist was ganz Wertvolles, dass wir so einen König haben. Und es gibt noch eine Stelle, die mir eingefallen ist in der Bibel, die zeigt es ganz schön. im 1. Mose 22 wird die Geschichte erzählt, wo Abraham seinen Sohn Isaak opfern lassen soll. Gott fordert es von ihm, fordert von ihm was, was er dann selber letztlich dann auch tut. Nämlich den größten Schmerz, den ein Vater haben kann, dass er seinen Sohn hergeben muss. Und Abraham tut es, er gehorcht, er geht mit seinem Sohn Isaak auf diesen Berg, auf den Hügel Moria hinauf und dann steht da, dass er oben seinen Sohn auf das Holz legt, auf den Opferaltar, darin kann man schon eine Verbindung sehen zu Jesus Christus, der wird nämlich auch noch auf einem Hügel, auf dem Hügel Golgatha, aufs Holz gelegt, aufs Holz des Kreuzes. Und dann wird er erzählt, dann ruft der Engel des Herrn zum Abraham und sagt, stopp, halt ein, mach das nicht. Ich habe dein Vertrauen gesehen und dann steht da, und als er sich umsah, der Abraham, da sieht er einen Widder in der Dornenhecke hängen und den opfert er stellvertretend. Der Widder nimmt den Platz ein von dem Sohn. Jesus hängt in den Dornen der Krone fest und er wird an unserer Stelle geopfert. Das zeigt was von dieser Dornenkrone über uns, dass nämlich Jesus sie sich aufsetzt und nicht wir. König zu sein heißt für ihn, dass er sich gibt als das Opfer, das eigentlich unser Platz wäre. Er gibt sich dafür her, das zu beseitigen, was wir angerichtet haben, die Folgen zu tragen von dem, was wir gemacht haben. Wenn Sünde eine Trennung verursacht zwischen uns und Gott, und genau das macht Sünde, deshalb heißt sie so, dann ist er der, der diese Sünde, diese Folgen wieder auflöst, der wieder heilt, der wieder Gemeinschaft herstellt, der uns mit dem Vater wieder verbindet. Das ist was, was er für uns tut. Man könnte es vielleicht ganz prägnant auf den Satz bringen, Corona, das Virus, trennt. Genauso wie die Sünde auch trennt. Corona, das Virus, trennt uns. Corona, die Krone Jesu, die verbindet. Sie verbindet uns nämlich mit Gott, weil Jesus das für uns herstellt, diese Verbindung. Und sie verbindet uns auch miteinander, weil wir gemeinsam diesen König Jesus haben, weil wir gemeinsam seine Untertanen sind. Und da entsteht dann was ganz Neues, was Wertvolles draus. Da kann was durch diese Dornenkrone aufblühen. Dass er uns die Krone getragen hat, das macht uns, schenkt uns eine Nähe zu Gott, die uns geschenkt ist. Also dieser Blick auf die Dornen der Krone zeigen uns auch, was er für uns bedeutet, dass Jesus sie trägt. So wie wir es vorher beim Blick auf die Dornenkrone gesehen haben, ja, die Dornen haben was zu sagen, so sagt es auch was über uns. Und so wie wir beim Blick auf die Dornenkrone gesehen haben, dass die auch dazu da ist, dass man den König erkennt, so ist, glaube ich, für uns selber auch. Ich kann mich ja auch mal fragen, wo entdecke ich eigentlich in meinem Leben Jesus als König? Oder geht es mir manchmal so wie dieser Wirtin in Ladenburg? Manchmal ist man vor lauter Feiern und Hochzeit oder vielleicht auch von den anderen was recht machen wollen, seinen Job richtig machen wollen, den Stress, den man so hat. Man ist so mit sich beschäftigt, dass man den König übersieht, weil er einfach so glanzlos und normal daherkommt. Und dann kann man natürlich schmunzeln, wenn so eine Geschichte passiert wie in Ladenburg. Die schmunzelt übrigens heute auch drüber, diese Wirtin. Aber es kann uns mit Jesus ganz genauso gehen. Jesus entdeckt man als König oft gerade im Unscheinbaren unseres Lebens, im Glanzlosen. Ich glaube, dass es in der Passionsgeschichte nichts Halblebiges ist, dass er auf einem Esel reitet und nicht auf einem Pferd. Dass er sein Zepter in Rohr ist und kein golden geschmücktes Gerät. Dass sein Thron ein Kreuz ist und kein mit Samt überzogener Sessel. Dass seine Krone nicht golden glänzt, sondern eben Dornen trägt. Das ist nicht nichts. Keine Abschwächung von einem König, sondern das ist genau das, worin man Jesus als König erkennen kann, nämlich im Leiden, im Schweren, in dem, was nicht so läuft, wie ich mir es wünsche oder mir es vorstelle. Und manchmal ist ja diese Gefahr, dass man sich so insgeheim denkt, naja, wenn es mir schlecht geht, dann finde ich Gott nicht. Dann fragt man, wenn es einem schlecht geht, sagt man, Gott, wo bist du denn jetzt? Ja, zeig dich doch mir mal. Oder manche sagen sogar, ja, wenn es mir so schlecht geht, dann kann es Gott gar nicht geben. Oder zumindest interessiert er sich nicht für mich. Das wäre die Augen zumachen und den König weiterschicken. Dabei steht er direkt vor meiner Nase. Im Leid und im Schweren kannst du den König entdecken. Auch im ganz Normalen kannst du den König entdecken. In dem, wo andere ihren Spott mittreiben, kannst du Jesus als König entdecken. In deiner Kraftlosigkeit, vielleicht auch in der Krise kann man den König entdecken. Auch in all dem, was uns gerade so nervt und so anstrengend, was dieser Kampf gegen das Virus halt so mit sich bringt. Auch darin kann man den König Jesus entdecken. Auch diese Corona-Zeit kann wie die Dorn-Corona uns helfen, Jesus darin zu entdecken, wo wir ihn vielleicht ganz am wenigsten erwarten. Da, wo Jesus dich durchträgt durch so eine Zeit, da ist er dein König. Da, wo er dir zum letzten Strohhalm wird, wenn anderes wegbricht, auf das du dein Leben lang vorher gebaut hast, da ist er dein König. Da, wo er dein Klagegebet hört, da ist Jesus dein König. Da, wo du eigentlich überhaupt keine Zeit für ihn hast, keinen Nerv vielleicht auch für ihn hast, weil das Leben so Millionen Forderungen an dich stellt, da ist er dein König. Da kommt er zu dir ins Restaurant deines Lebens und möchte nicht mehr als einfach ein bisschen Platz. Er verlangt ja gar nicht viel, er will ja gar nicht hofiert werden, er will einfach nur Platz in deinem Leben. Und deshalb nimm das heute mal mit als Idee oder als Frage. Überleg mal, wo in deinem Leben kannst du Jesus entdecken? Und vielleicht sind es gerade diese Dinge, wo man ihn überhaupt nicht erwartet, gerade die schweren Momente, gerade die Dinge, wo es anstrengend ist, da kann man Jesus begegnen. Und dann wäre es doch schade, ihn darin nicht zu erkennen. Unser König, liebe Gemeinde, ist einer, den man an einer Spottkrone erkennen kann. Unser König ist einer, der einen Thron hat, das für uns gleichzeitig das Symbol des Todes ist, ein Kreuz. Das, was wir an Gräber platzieren, da, wo wir in unserem Leben was verlieren, wo wir vielleicht weinen, wo wir was begraben haben oder was vermissen, da hat Jesus seinen Königsthron. Das Schwere gehört zum Entdecken des Königs aller Könige dazu. Und deshalb finde ich das wichtig, dass wir auch Jesus nicht nur wegen seiner Herrlichkeit als König anbeten, sondern auch in dem, wo er uns im Schweren nahe kommt. Genau da wird uns das Kreuz zur Krone, zum Erkennungszeichen. Und deshalb sollten wir das Kreuz auch nicht rausnehmen, wenn wir Gott anbeten und wenn wir ihn loben, nur weil es was Schweres ist. Zum Schluss eine Geschichte nochmal. Ich komme nochmal zurück auf das Logo von Real Madrid. Ihr habt es ja vielleicht noch von vorhin so ein bisschen im Kopf. So sieht's aus. Und da gibt es nämlich folgende Geschichte dazu. Dieses Logo trägt ja diese Krone wie in der linken Version, aber im Jahr 2014 hat Real Madrid entschieden, dass es auch diese Version rechts gibt, nämlich ohne dieses kleine Kreuz, das da oben auf der Krone ist. Ihr könnt ja mal ganz genau hingucken, nämlich die Krone links trägt ja ein Kreuz und rechts hat man dann eine Version gemacht ohne dieses Kreuz. Warum? Weil man einen Sponsor nicht verärgern wollte, eine Bank aus Abu Dhabi. Und deshalb hat man das gemacht. Und mittlerweile gibt es auch Fanartikel, die diese rechte Version tragen. Seit 2017 hat man den arabischen Markt ein bisschen mehr abgrasen wollen. Man wollte ein bisschen mehr Fanartikel dort verkaufen. Und weil es dort eine Provokation gewesen wäre, wenn dieses Logo ein Kreuz trägt, hat man sich entschieden, dieses Kreuz von der Krone runterzunehmen. Lasst uns das nicht tun, liebe Gemeinde. Lasst uns das Kreuz nicht wegnehmen. Auch nicht von der Krone Jesu, weil dann das Entscheidende fehlt. Weil man ihn gerade am Kreuz und gerade in dem, was schwerfällt, eben als König entdecken kann. Und das ist wichtig, dass wir das tun. Genau da zeigt sich uns der König Jesu. Lasst uns nicht einen Glauben bauen, der Jesus nur in seiner Pracht bewundert und meint, dass er ohne das Kreuz auskommen könnte. Woran erkennt man den König der Könige? An der Krone. Und zwar an der mit den Dornen, an der, die er bis ans Kreuz getragen hat. Amen.